wie kann es eigentlich gelingen, dass mehr Menschen mehr Freude haben an dem, was sie tun, ob das jetzt Work oder Life oder was ist, weil ich glaube, das eine kann das andere nicht ausgleichen. Also dann ist immer ein Keil zwischen dem einen und dem anderen. Mhm. Und das ist eh natürlich, das braucht man nicht forcieren, weil es ist eh immer da, aber ich glaube, es geht eher um Balance, also um Work-Life-Balance, ist eh schwer genug.
In Magic Man geht es ja einerseits um deine Sammelleidenschaft für Vintage-Mode, für Autos, für Uhren. Ich habe mir heute lustigerweise eine Swatch drauf getan. Die geht zwar leider nicht mehr, weil dieser Sekundenzeiger sich irgendwie losgelöst hat.
Oh.
Also ich weiß nicht, vielleicht kann man das noch reparieren lassen.
Super,
sehr. Aber immer gedacht, Swatch. Ich mag die eigentlich sehr gern. Und das Buch beginnt ja auch so. Ich habe mir gedacht, ich tue sie mal jetzt einmal drauf als gutes Omen.
Sehr gut.
Für unser Gespräch. Woher kommt diese Leidenschaft für das Sammeln, für obskure Gegenstände, für Vintage-Mode, wenn du so zurückdenkst, woher, was war so das erste Teil vielleicht, wo du gedacht hast, wow, das will ich haben?
Ich glaube, das mit der Leidenschaft, das kann ich, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass das in unserer Familie teilweise ein bisschen angelegt war. Also ich habe schon mitbekommen, dass da immer irgendwelche Dinge, also vor allem von meinem Vater, zusammengesammelt wurden. Aber auf der anderen Seite, der andere Teil der Familie war rigoros im Wegwerfen oder Weggeben, weniger Wegwerfen als Weggeben von Sachen. Und irgendwie, ich weiß nicht, mich hat einfach diese Dimension des Dinglichen gepackt. Also mir hat die technische Seite von Sachen nie interessiert. Mhm. Aber immer das, wie strahlt etwas oder warum strahlt etwas. Und ich kann mich erinnern, eben, also eine einprägsame Sache war eben diese ganze, es ist dieses Snowboarden-Aufkommen in Innsbruck. Mhm. Und das war wie so, ich habe gestern mal gedacht, das war eigentlich ein bisschen so wie Punk, nur 20 Jahre später oder so. Also von meiner Wahrnehmung her, dass ich mir gedacht habe, wow, ich bin jetzt Teil von etwas, das es davor noch nicht gab und das irgendwie so in verschiedenen Komponenten das Denken revolutioniert, mhm, oder das Sein, weil dieses Skifahren war irgendwie immer so, als Tiroler, das war immer so, da wird Ski gefahren und das war immer alles so aufgeräumt, habe ich das Gefühl gehabt, mhm, und dann kommt Snowboarden und dann ist dieses Ding und dann ziehen die sich anders an und das hat mir total gepackt, also da hat's mal eingehakt. Und irgendwie so mit Jacken, ich weiß auch nicht, mich haben Jacken immer interessiert. Schon als Kind war das immer total...
Snowboardjacken dann.
Dann Snowboardjacken, aber auch schon davor so Jeansjacken, mhm, und so. Da gab es eine, da konnte man das Revers, also sozusagen den Ärmel aufkrempeln, ja, und drunter war eine andere Farbe von der Firma Pop 84, kann ich mich noch erinnern. Ist dann sehr schnell verschwunden. Und das hat mich einfach elektrisiert. Ich habe keine Ahnung, warum. Es war einfach so.
Das ist so lustig, dass du das mit dem Snowboarden sagst und das kommt ja auch in deinem Buch vor, weil ich hatte eine, also irgendwie so ähnlich Phase in den 90ern. Ich wollte nie Skifahren. Ich habe sogar mal absichtlich einen Skikurs abgebrochen und bin absichtlich quasi oder mehr oder weniger absichtlich krank geworden, damit ich abgeholt werde, weil ich so gehasst habe. Aber das Snowboarden war dann ganz was anderes. Also ich habe es geliebt. Flutlicht fahren bei uns in Kärnten. Also das war toll, das war andere. Also ich kann das nachvollziehen. Ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, aber das war was Neues, das plötzlich aufregend war.
Ja, und das irgendwie, genau.
Das und der Jugend gehört hat irgendwie.
Genau.
Das hat der Jugend gehört.
Genau.
Das war es, glaube ich, auch.
Genau, und das war irgendwie so fast, also das kann man wahrscheinlich eher erst im Nachhinein so betrachten, wie wenn, ja eben, es ist so, Jugendkultur, aber auch tatsächlich mit was, das eine ist rückwärtsgewandt. Ich meine, du kommst aus Kärnten, ich komme aus Tirol, wir kennen uns aus mit Vergangenheitsbewältigung oder nicht. Und auch mit so einem alpinen oder mit so einem Starrsinn irgendwie. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, da geht's irgendwie woanders hin. Und es wurde natürlich schnell kommerzialisiert, aber diese Anfangszeit, das war echt, echt geil. Ja.
Und so diese ersten Jeansjacken, ich kann mich an meine erste Jeansjacke erinnern, mit Guns N' Roses aufnähen, links und
rechts. Hast du die noch?
Na, leider nicht, die dürfte irgendwo mal vielleicht beim anderen Kind oder so gelandet sein. Mhm. Ist ewig schade eigentlich um sowas. Aber was auch auffällig ist bei dir, ist, dass es ja nicht nur um das Besitzen geht, sondern es geht ja auch immer wieder darum, dass man Dinge hergibt. Manchmal gezwungenermaßen, weil du als Künstler irgendwie Geld brauchst und Sachen, Uhren etc., Autos wieder verkaufen musst. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es geht nicht nur um den Besitz, oder es geht auch um die Geschichte dahinter.
Ja, beziehungsweise es ist eben so eine Art Trial and Error. Ich glaube, das ist, deswegen hat mir das Thema auch sozusagen dann so gepackt, um es in eine Buchform zu bringen, weil ich glaube, dass da schon ganz viel sich ableiten lässt von dem, was uns als Menschen und als Kreaturen oder Individuen oder eben auch nicht ausmacht. Also ich finde, da ist so viel Archetypisches drinnen und so archaische Prinzipien in diesem Sammeln. Und es gab mal die Idee, dass das Buch vom Jagen und Sammeln heißen soll. Mhm. Das wurde dann als zu brachial empfunden von diversen Stellen, aber interessanterweise, was ich ja verstehen kann, ist sozusagen das Jagen und das Sammeln sozusagen sind ja zwei Komponente von einer Sache, die früher einfach notwendig war. Ob das jetzt Männern und Frauen zugeordnet wurde, aber das ist einfach so, sonst gäbe es das nicht mehr, wenn wir nicht gejagt hätten und gesammelt hätten. Also außer man hat jetzt eine andere Theorie zur Entstehungsgeschichte der Menschheit. Und deswegen habe ich das Gefühl, auszuloten anhand von auch eigenen Erlebnissen, was passiert, wenn man etwas unbedingt haben will, warum will ich das unbedingt haben und habe das Gefühl, das muss jetzt sein, ohne dem kann ich nicht leben. Und wenn ich dann aber ohne dem leben muss, weil es nicht anders geht, was passiert dann? Und ich finde, dass sich dann meistens sowas wie so eine Lücke auftut und was anderes möglich ist. Und darüber hinaus bin ich echt der Überzeugung, dass es viele Sachen gibt, also zumindest in meiner Erfahrung, wo ich mich mehr darüber freue, wenn jemand anderer, den ich in meinem Herzen trage, etwas hat von mir oder was mir gehört hat und ich das total super finde und mich jedes Mal freue, wenn das irgendwie da, wenn der das tragt oder wenn ich das sehe oder wenn ich einfach nur weiß, dass es dort ist. Mhm. Also es ist auf der einen Seite Sammeln, glaube ich, ein Akt der Raffgier im schlechtesten Fall und andererseits ist es so etwas pflücken, damit es an jemandem anderen erstrahlen kann.
Mhm. Aber ist es dann quasi der aufregende Part, wenn du das Ding dann hast, besitzt, wenn du zugeschlagen hast, nach dem Angebot stellen, dann verhandelt man und dann kriegst du es auch, ist dann quasi der aufregende Teil schon wieder vorbei und beginnt dann quasi der nächste Teil? Oder kannst du das dann auch genießen, das Teil dann auch zu besitzen, dass du es anziehst, dass du damit fährst, dass du die Uhr trägst? Also welcher Part ist denn eigentlich wichtiger?
Ja, das ist arg, weil es gibt natürlich verschiedene Parts. Also meistens, glaube ich, ist schon dieser Part des Erbeutens, der ist schon sehr wichtig. Aber dann ist die Frage, was mit der Beute tun eben. Die Beute teilen, sie verscharren und horten, sie irgendwo hintun, wo sie niemand sieht.
Bei der Bank, in einem Tresor zum
Beispiel. In einem Tresor, genau. Und dann ist es zumindest bei mir so, dass ich das Gefühl habe, nach einer gewissen Zeit, und deswegen, glaube ich, bin ich ja kein wirklicher Sammler, weil ich denke mir dann, es ist doch total absurd, man braucht jetzt nicht 20 Jacken und man braucht ja nicht 10 Uhren, die irgendwo in einem Safe sind. Es ist eigentlich, spricht gegen die Natur dieser Sachen. Lieber eine kaputte Swatch mit einem Zeiger, der abgebrochen ist, weil man natürlich sowieso mit den Uhren, also das auf die Uhr schauen, muss man sich echt wieder erst dran erinnern, dass man das macht. Ja, ja, also und es ist ein bisschen so wie, es klingt vielleicht schrecklich, aber mir kommt vor, es ist tatsächlich so wie das Verhalten, das man selber hat jetzt bei so Dates oder so. Es ist so ähnlich wie, bis 17 oder 18 und bist total aufgeregt, du triffst jetzt jemanden oder du siehst irgendwo jemanden, den du toll findest, dann geht es so hin und her, dann schlawenzelt man so herum und dann irgendwann begegnet man sich, dann trifft sich vielleicht der Blick, dann spricht man miteinander und was dann passiert, ist halt die Frage, ob das danach toller ist als das davor oder ob es dann schnell Fahrt wird oder ob es weiterhin toll bleibt und ich glaube, das ist da ähnlich. Auch wenn die Sachen dann mehr, also Menschen natürlich mehr dazu beitragen, dass man in die eine oder andere Richtung sich dann entwickelt, aber ja.
Na, vor allem, ich habe mir gedacht, das wird es uns wahrscheinlich auch in deiner Hochphase des Sammelns und Verkaufens wieder, wird es dann auch ganz banal auch zu einem Platzproblem, oder profan eher.
Ja, ja, sicher. Also ich meine, vor allem, wenn man jetzt nicht so viel Wohnraum hat und Jacken sind schon ganz schön zum Beispiel voluminös. Also vor allem, wenn es eher so, mich faszinieren halt eher so im entweder so Jeansjacken oder so, aber schon auch so dickere, eben so was Wintermäßiges.
Parka oder wie nennt man das?
Parka und Bomberjacken und die sind alle irgendwie so fett. Ja, ja, klar. Und dann beginnt, das ist eigentlich der schlimme Teil, dass man dann beginnt, sich Gedanken zu machen, ob diese ganzen Sachen dann eigentlich hin wären, weil man eben nicht so viel Platz hat. Dann muss irgendwo im Keller, dann wird der Keller vielleicht feucht oder dann kommt eine Motte. Und die eigentlich sind diese Sachen, mit denen möchte ich mich nicht wirklich beschäftigen, weil dann habe ich das Gefühl, da geht so viel Energie rein in diese Sorge, dass es mir zumindest als ich ist es das dann einfach nicht wert. Da denke ich mir, na, das ist was, also es gibt ja Leute, die tun das in Luftdichte, also es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten, aber das ist nicht meins.
Ich meine, in deinem Buch beschreibst du ja auch lustige Begebenheiten. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber zum Beispiel eine Jacke landet einmal bei Rihanna, eine andere bei einem anderen berühmten Ex-Bar mittlerweile, Kim K., wie du sie nennst, und Ye nennt er sich jetzt ja, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Hast du da einmal auch, also da entwickelt sich ja auch so ein rechter Handel, du hast dann in New York jemanden, der Vintage-Mode, tolle Vintage-Mode nur so für Abende verleiht. Hast du mal gedacht, das wirklich auch das Ganze zu professionalisieren? Weil es wirkt ja im Buch, ist es immer so eine Mischung aus Leidenschaft und Hobby, obwohl du, glaube ich, diesen Begriff nicht so gern magst, und dann trotzdem wieder, wenn es notwendig wird, irgendwie verkaufen. Aber war da mal so der Gedanke, das wirklich zum Beruf unter Anführungszeichen zu machen?
Na, weil ich glaube, dass sozusagen, also zumindest ist es bei mir so etwas würde mir dann wahrscheinlich auf Dauer die Freude nehmen. Ich glaube, es hätte sogar funktionieren können. Aber da habe ich dann einfach auch nicht die, also ich würde sagen, da war mir dann das künstlerische Tun einfach wichtiger. Weil ich habe gemerkt, da muss man wirklich, das ist ja auch, und das liest sich jetzt vielleicht auch so leicht in dem Buch, was dann Leute tun müssen, damit sie irgendwie zu sowas kommen, oder das ist schon Arbeit, ja. Also da muss man sich echt in die Absicht, und vieles davon, was da erzählt wird, handelt ja auch von der Anfangszeit des Internethandels, und da war das wie so ein Dorf, nur dass es halt kein Dorf war, sondern die ganze Welt, aber vom Gefühl her. Das heißt, da geht's ständig um soziale Beziehungen, da geht's um Enttäuschungen, da geht's um Betrug, da geht's um Hinterlist oder Liebe. Und ich hab gemerkt, wenn ich das wirklich machen würde, es wäre in dieser Zeit möglich gewesen, weil es da einfach wahnsinnig viel gab. Und ich glaube, ich habe da relativ gut prognostizieren können, wie sich das entwickelt. Aber diese Lücke war halt relativ kurz. Das heißt, man hätte wahnsinnig viel Risiko gehen müssen. Habe ich ja teilweise gemacht. Aber irgendwie eben, es gibt so eine kurze Sequenz in dem Buch, wo sich die Frage stellt, wie das wäre, wenn man sowas in Österreich macht. Diese Frage stellt sich einfach nicht, weil es geht nicht. Also damit würde dann einhergehen, dass man dann irgendwo hinübersiedelt. Aber viele Leute, persönlich jetzt, das Buch kann man ja selber entscheiden, was man davon glaubt oder nicht. Aber es gibt viele Leute, mit denen ich früher zu tun gehabt habe oder teilweise immer noch zu tun habe, die inzwischen einfach riesigste Verkäufer sind, die Tausende und Zehntausende Sachen da anbieten. Aber das ist dann einfach eine Firma mit Logistik und nicht, ich habe meine Jacken im Keller und mache mir Sorgen um Motten. Und diese Logistik, das wäre nichts für mich.
Ja, aber das ist lustig, weil es klingt irgendwie teilweise schon, also es klingt teilweise glamourös, dieser ganze Handel und dieses Sammlertum. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, oft einmal klingt es eigentlich auch wie sehr viele einsame Stunden vorm Rechner.
Ja, genau.
Auch wenn man mit anderen Menschen vernetzt ist, aber irgendwie sitzt man da mit sich und schwarzen Kaffee in der Nacht.
Der Glamour der späten Stunden vor dem Laptop, ja, genau. Ja, vor allem mit Zeitverschiebung und so, also das sind alles, diese ganzen Dealereien, das ist, und es wird immer mehr so, das ist schon so extrem zeitkritisch. Also die Leute sind, das hat sich einfach turboisiert. Da ist nichts mit, ich überlege jetzt mal und so, sondern da werden Entscheidungen für sehr teure Sachen innerhalb von Minuten getroffen. Also es ist, und das finde ich auch ein bisschen bizarrer, und das ist einfach auch nicht, erstens geht es sich nicht aus für mich, und zweitens ist es auch, finde ich diese Richtung gar nicht so wahnsinnig gut, weil es halt dann wieder so eine Hierarchie einsetzt. Also deswegen hat mir das am Anfang so gut gefallen, wie das da halbwegs im Rahmen war, also jetzt bei so Vintage-Designer-Mode. Und jetzt ist es halt wieder so, es gibt Leute, die haben so viel Geld, die können sich irgendwoher fast alles kaufen und die anderen halt nicht, weil jeder fast schon weiß oder halt viele Leute einfach Wissen, mehr Wissen haben.
Und ja. Es gibt ja diese Stelle im Buch, wo der jemand sagt, ja, er hätte diese, ich glaube, es geht um eine Rolex, eine besondere, ein Vintage-Teil, und das hätte er gern für seinen Vater oder so irgendwie. Und du hast dann aber das Gefühl, okay, das ist irgendwie, das kann irgendwie nicht sein, wahrscheinlich, dass irgendein Investmentbanker aus London, der halt einfach die Uhr haben wollte und die, und mit dieser Geschichte vielleicht noch ein bisschen was am Preis drucken wollte.
Ja, ja, klar. Ja, das gibt's alles. Oder beziehungsweise weiß man es nie, oder es gibt dann vielleicht auch Leute, denen das mit dem Geld wirklich wurscht ist, oder die eben solche Sachen einsetzen. Also es ist schon ein extremst emotional aufgeladenes Feld. Das hat mich dann auch fasziniert, aber es ist fast schon so, es ist natürlich so eine Art Junkietum. Also bei vielen Leuten ist das, ja, also ich glaube, dass die Frage der Sucht sich schon stellt oder sich jeder stellen muss oder sollte, oder wenn sie wurscht ist, ist okay, aber ich glaube, dass dieses Haben-Wollen von Sachen schon was mit Sucht zu tun hat.
Wie wichtig ist denn da eigentlich auch dieser Teil des Gamblens, also dass ich riskiere was? Also war das auch dann so unterbewusst wichtig für dich, dass was schief gehen kann, also wichtig, dass dieser Reiz quasi am Spiel?
Nee, ich glaube, das ist so bei mir generell so, dass ich mir denke, also jetzt auch bei meiner Musik oder jetzt auch bei dem Buch, ich gehe gern aufs Ganze oder möchte gern die Sachen so machen, wie ich sie mir vorstelle, und weniger gern sie so machen, wie ich glaube, dass sie jemand anderem gefallen könnten. Und so ähnlich ist es auch mit da. Also da denke ich mir, entweder ganz oder gar nicht. Also wenn man da irgendwie sagt, bei mir funktioniert das nicht, mein Limit sind jetzt 100 Euro, und das machen viele, ja. Und über 100 Euro mache ich das, kaufe ich dieses Ding nicht, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Das ist eine rein intuitive Sache, und manchmal gelingt's und manchmal gelingt's halt auch nicht. Aber das ist dieses Risiko des Gamblens, das taugt mir schon, aber jegliche Art von anderem Glücksspiel und so, das, oder Aktien, das ist mir für mich überhaupt, wäre für mich überhaupt nichts. Also abgesehen davon, dass sich die Frage jetzt nicht so stellt, aber
aber setzt du dir so ein Limit quasi, okay, so da gehe ich hin und nicht weiter?
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, es ist ja, das meiste liegt in der Vergangenheit hier, aber nein, ich glaube, um wirklich dort Sachen zu finden, die, also vor allem in diesem Vintage-Designer-Ding, also in der Zeit, wo dieses Buch spielt, da war es eben essentiell, meiner Meinung nach, über dieses Limit zu gehen, und aber zu prognostizieren oder so, oder zu die Überzeugung zu haben, dass das, also wenn man es jetzt rein kommerziell gesehen hat, dass das einfach noch viel weiter geht. Und wenn niemand richtig weiß, was kostet oder kosten wird, dann ich finde diese, ich mag diese Damperei überhaupt nicht. Also das ist überhaupt, also ich denke mal, müssen die Menschen halbwegs fair bezahlt werden, die das hergeben. Und dann muss halt die innere Überzeugung sein, dass wenn ich damit Geld verdienen möchte, was ja meistens nicht der erste Impuls war, dann muss ich sagen, okay, selbst wenn es jetzt das Doppelte kostet von dem, was vielleicht mein Limit wäre, dann wird es vielleicht irgendwann einmal das Vierfache wert sein. Aber das stimmt natürlich auch nicht immer.
Bei dir so, ich habe mir sehr viel angestrichen bei deinem Buch, weil es ist ja doch irgendwie so immer eine Mischung aus Lebensweisheiten, die du für dich zumindest rausgefunden hast. Und das finde ich auch sehr tröstlich, wenn man das liest und sich in gewissen Sachen wiedererkennt. Und das schafft das Buch, finde ich, auch ganz gut. Und da gibt es einen schönen Satz, bei mir geht es immer um alles. Und dann sagst du, okay, es ist Es geht, wenn, dann geht's um alle Biere, es geht um die volle Liebe, es geht ums volle Traurigsein. Steckt das so generell so in dir, dass du jetzt kein Mensch halber Sachen bist, sondern immer so, wenn, dann richtig eintauchst in irgendwas?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ist auch anstrengend wahrscheinlich.
Ist auch anstrengend und ist auch, hat auch einen gewissen Hintergrund, ja klar. Also das ist sozusagen, im positiven Fall ist es halt so, dass ich mir dann wirklich, glaube ich, sehr intensiv auf Sachen einlassen kann, also die dann wirklich verfolge oder sowas wie, ich schreibe dieses Buch und dann schreibe ich es fertig und dann ist es fertig. Und im sozusagen im ungünstigen Fall kommt es auch aus einer gewissen Not heraus, also diesem Gefühl, schon auch von früher Dinge immer machen zu müssen. Also das ist sozusagen, dass es immer so eine gewisse Dringlichkeit hat, alles. Also das ist so 70er Jahre, 80er Jahre, wie wenn hinter dir so, wie heißt nicht, Dyson, diese Laubding-Geräte sehen, die einen immer so nach vor boosten. Und das ist der anstrengende Teil. Also
das ist das, was du eingeimpft gekriegt hast, so unterbewusst irgendwie so dieses...
Ja, das ist einfach, dass es schon immer ziemlich knackig war, was es zu tun gibt, auf was es zu achten gibt, was sein soll. Also jetzt nicht nur leistungsmäßig, sondern so insgesamt. Also und vieles davon ist ja auch gut. Also ich mag halbe Sachen, was heißt, ich mag halbe Sachen nicht, aber für mich ist es unbefriedigend, was halb zu machen. Es ist ja trotzdem nie ganz fertig, aber man hat halt eine Form, ob das jetzt ein Lied ist oder ob das ein Buch ist oder so. Mhm. Aber sonst würde ich, glaube ich, ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Mhm. Also es ist eh schon, fällt mir eh schon schwer oft, aber...
Ja. Aber ist dieser Druck, den du so vielleicht auch unterbewusst spürst, also immer was auch kreieren zu müssen, ist das vielleicht das von deiner Biografie kommend vielleicht einfach jetzt ein normaler Job vielleicht vorgesehen war und du als Künstler jetzt diesen Schaffensdrang in dir spürst, also dass das so sozialisiert ist?
Ich weiß genau, was du meinst. Das ist sozusagen, dass man so einen 9-to-5-Ethos in das Künstlerleben hineinbringt.
Ja, also gar nicht, dass du das willst, aber halt irgendwie.
Ja, aber ich würde tatsächlich die künstlerische Aktivität da ziemlich ausnehmen, weil das fällt mir überhaupt nicht schwer und macht mir auch Spaß. Aber ich glaube eher die Hintergründe für solche Mechanismen, die dann zusammen führen oder eher wie man dann damit umgeht. Also dieser Druck dann damit, okay, jetzt gibt's das Buch,
ja,
jetzt drum kümmern, was ja auch ganz normal ist. Ja. Und da gab es eine Zeit lang wahrscheinlich so in meiner Anfangsphase eher eine Widerstandshaltung, wie das halt so ist, dass man sich denkt, jetzt gerade absichtlich nicht, ich habe das jetzt gemacht, jetzt kümmert sich gefälligst ein anderer drum. Und irgendwann merkt man dann aber, ich meine, außer vielleicht mit wenigen Ausnahmen, im Endeffekt muss man sich natürlich schon auch selber drum kümmern. Mhm. Und das ist dann, finde ich, die Verantwortung, die es gibt. Und da schließt sich dann der Kreis wieder, zu sagen, okay, da steckt auch viel Arbeit drinnen, auch wenn viel Freude drin steckt. Und das ernst zu nehmen und weiterzutragen und da diesen Arbeitsethos zu implementieren, das halte ich für wichtig. Und ich glaube, das ist ja was jetzt vielleicht viele junge Menschen sich anders vorstellen, wenn sie beginnen, was Künstlerisches zu machen. Mhm. Also das haut man dann ins Internet und passt. Manchmal gelingt es eh, aber ich glaube nicht immer.
Wenn halt viele was ins Internet hauen, dann ist auch schwierig. Dann.
Ja, oder? Genau. Also, ja, dann gibt es viel.
Dann gibt es einfach viel. Es gibt ja so eine kurze Passage im Buch, wo du so ein bisschen damit haderst und wo du auch meinst, okay, vielleicht hätte ich diese Energie, die ich auf Online-Plattformen verbracht habe oder mit Tauschen und Handeln und Sammeln, vielleicht auch in die Musik stecken können, diese Zeit. Bist du jemand, der sich hin und wieder so eine Fragen stellt oder geht's trotzdem eigentlich grundsätzlich nach vorne?
Nein, es geht grundsätzlich immer nach vorne, aber tatsächlich, das hat schon einen wahren Hintergrund, da geht es aber weniger um die Frage der Kreation von Musik oder von was Künstlerischem. Also um das, was ich vorher gerade gemeint habe, dass dann manchmal in der Vergangenheit, also jetzt eher in der bisschen weiteren, die Wahrnehmung war, da ist jetzt sozusagen wie bei irgendwas anderem, jetzt wird ein Haus gebaut und dann denke ich mir jetzt, hier ist das Fundament fertig und den Rest machen jetzt die anderen. Ja. Aber auch bei einem Haus, glaube ich jetzt mal, müssen die Leute irgendwie zusammenarbeiten und sich dann zu sagen, okay, jetzt warte ich nicht darauf, dass ein Interview zu mir kommt, sondern jetzt, was kann ich einfach tun? Wie kann ich diesen künstlerischen Ausdruck, der nach außen gedrungen ist, unterstützen? Und das mit einer Kette stimmt. Also das ist sozusagen diese Sammlerei der Beschäftigung. Natürlich bindet die viel Energie. Andererseits bin ich ja wahnsinnig dankbar dafür, weil es gibt dieses Buch und es haben sich da wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen in Verbindung mit dieser Entstehung von dem Buch, die glaube ich, also für mich wertvoll sind und ich glaube, die so eine gewisse Allgemeingültigkeit haben.
Ja, und auch die große Frage, wie man als Künstler, Künstlerin überhaupt leben kann heutzutage, oder? Das ist ja eigentlich das schwingt sich ja von der ersten bis zur letzten Seite fast durch, diese Frage. Um das geht's ja dann im Endeffekt auch, wenn du wieder gezwungen bist, Sachen zu verkaufen, obwohl du vielleicht gar nicht willst.
Genau, und es ist natürlich, ich meine, es ist überhaupt überhaupt nicht jammern, sondern es ist einfach eine Tatsache, es ist natürlich ein wahnsinniges Selbstausbeutungskultur, diese ganze Kunst von Buch bis Musik wird einfach schon immer mehr vorausgesetzt, jetzt von der Welt.
Ja.
Und es ist, würde ich sagen, immer mehr Arbeit. Also vielleicht kann man jetzt leichter Musik produzieren zum Beispiel, oder man Buch hat man immer schon leicht schreiben können, weil da braucht man nicht viel. Aber der Weg dann wohin ist einfach wahnsinnig weit und oft beschwerlich. Und bis dann irgendwo Geld daherkommt, dauert's lang. Und ich finde,
wenn überhaupt noch eins kommt, oder? Wahrscheinlich,
weil ja, mit man Streaming ein Lied und man weiß, das ist Streaming. Aber wenn es jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen Streams sind, 1.000 Euro. Kann man sich hier ungefähr ausrechnen, wie erfolgreich ein Lied sein muss, dass man da irgendwie dann, das teilt man sich dann auch noch, sein muss. Und ich glaube, dass die Frage ist, ob, also der Weg kann meiner Meinung nach in zwei Richtungen gehen, dass man, und ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist ja wichtig zu sehen, dass man sozusagen die eigene Künstlerschaft entlastet, dadurch, dass man einfach was anderes macht, ohne dass man sich dadurch minderwertig oder schlecht fühlt. Was auch oft passiert, was mich wahnsinnig ärgert, weil warum sollte man als Künstler besser sein als Kellner oder Kellnerin oder das ist lächerlich. Also warum redet man nie darüber, über das, was man daneben macht, sondern immer nur über das, was die Kunst ist. Das ärgert mich, also auf so einer gesamten Ebene. Und also das kann oft, finde ich, das künstlerische Tun entlasten, wenn man da nicht so viel Druck drauflegt, dass man sich denkt, ich muss es damit sofort Geld verdienen, weil es ist halt nicht immer so. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das kann oft helfen, dass man sich denkt, okay, da mache ich was anderes daneben, da verdiene ich ein bisschen Geld und das andere kann dann aber so sein, unverbogen oder frei oder blühend, wie es sein kann. Aber es ist eine schwierige Entscheidung, wie man sich da durchnavigiert durch dieses Leben.
Trotzdem, Musik als Hobby schreibst du ja wirklich mit Ausrufezeichen. Das könntest du dir nicht vorstellen. Weil das passiert ja wahrscheinlich vielen, oder? Dass dann irgendwann kommt der Punkt, wo das halt wirklich nur noch ein Hobby bleibt.
Ja, total. Also für mich kommt es in Frage, dass es als Hobby für viele Menschen funktionieren kann und total super ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Es ist nur, ich hab mit dem Begriff Hobby, so wie ich ihn definiere, ein Thema, weil es so oft impliziert, dass man, das mache ich halt nur so in meiner Freizeit. Mhm. Aber ich finde, stellt sich die Frage, was ist Freizeit? Es gibt ein Leben, es gibt eine Lebenszeit, man weiß nie, wann es vorbei ist. Und ich finde, dass viele Leute nehmen ihr Hobby eh ernst als ihre Arbeit. Aber für mich hat das was mit Ernsthaftigkeit zu tun. Zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, XY zu machen und dann mache ich das ernsthaft. Und deswegen, die Definition von Hobby damit habe ich ein Thema. Mhm. Aber das ist eine Begriffsfrage. Und ich glaube halt, bei Musik, ich höre selber wenig Musik, weil mir das dann immer so quasi packt, dass ich das irgendwie dosieren möchte. Ich finde, Musik nebenbei zu hören, ist für mich ganz schwierig. Also, genau. Also Musik als Hobby ist nichts für mich.
Also mit dem Begriff Work-Life-Balance kannst du wahrscheinlich ja wenig anfangen, weil alles eins ist.
Ja, vor allem, es ist ja sozusagen auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklungen, wo sozusagen 4-Tage-Woche propagiert wird, wo würde ich jetzt mal sagen, jungen Menschen vorgegaukelt wird, dass sie sich quasi alles kaufen können. Und dann gibt's den Gym des Monats Abo, dann gibt's 3 digitale Fernsehplattformen, dann gibt's keine Ahnung, Beauty, whatever, und da muss man sich ein paar Sachen kaufen und dann, oder in die andere Richtung, oder man macht eher was Spirituelles, aber das kostet ganz viel, von dem kostet Geld, und ich stelle mir halt die Frage, welche Balance ist es? Eigentlich hoffe ich, dass man irgendwie möglichst seine Zeit, wo man Geld dafür kriegt, also für Dinge, wo man Geld kriegt, einfach die am Freude bereiten. Und ich finde, das wird viel zu wenig thematisiert. Es geht immer darum, da muss ich mir irgendwie das Geld abholen und dann kann ich 4 Tage oder 3 Tage machen, was ich will. Das verstehe ich nicht, und das, glaube ich, wird uns in den Abgrund reiten, weil dann ist ja irgendwann nichts mehr gefüllt mit einer Überzeugung oder mit einer Freude. Und jetzt zum Beispiel Modegeschäfte oder so, da weiß ich es einfach von sehr vielen Leuten direkt, das ist ganz schwer, Menschen zu finden, die irgendwie sich damit identifizieren können oder da so was entwickeln, was Eigenes, weil es halt sehr stark darum geht, okay, ich beginne um die Zeit und höre um die Zeit auf. Ja. Ich verstehe es auch, es ist meistens nicht gut bezahlt, aber ich finde, das ist eher so ein Thema, das wichtig wäre, zu schauen, wie kann es eigentlich gelingen, dass mehr Menschen mehr Freude haben an dem, was sie tun, ob das jetzt Work oder Life oder was ist, weil ich glaube, das eine kann das andere nicht ausgleichen. Also dann ist immer ein Keil zwischen dem einen und dem anderen. Und das ist eh natürlich, das braucht man nicht forcieren, weil es ist eh immer da, aber ich glaube, es geht eher um Balance, also um Work-Life-Balance, ist eh schwer genug.
Vielleicht können wir nochmal zurück zur Mode springen. Weil ich habe mir selber beim Lesen gedacht, ich hätte mich immer gern mehr damit beschäftigt, aber irgendwie war dann immer so was anderes wichtiger. Also ich bewundere das auch, dass man sich so Zeit dafür nimmt auch und damit sich beschäftigt. Liegt der Reiz von Mode oder von Vintage-Kleidung, sei es Uhren, sei es Jacken in deinem Fall vor allem, liegt das auch in der Vergänglichkeit? Weil das sind ja auch Dinge, die... Ich keine Ahnung, es gibt eine Bomberjacke, glaube ich, ist es, die eigentlich aus einem relativ schleißigen Material ist, aber durch die Behandlung und durch die Waschung und die Aufnäher, die noch draufkommen, wird dann quasi was Besonderes draus. Ist dieses Vergängliche, dass das vielleicht alles verschwindet, macht das auch den Reiz aus dem Ganzen?
Also für mich ist, glaube ich, der Hauptreiz diese Verheißung, die in diesen Dingern drinnen ist. Dass sozusagen, erstens ist bei Mode schon sehr stark alles möglich. Also wie dieses Beispiel zeigt, da wird er 20...
Du kannst es hier besser beschreiben.
Na, ganz billige Army-Bomberjacke hergenommen, dann wird sie ein bisschen mit Patches, also mit so Aufnähern bestickt, dann wird sie vielleicht, weiß ich gar nicht, sicher gewaschen. Und dann wird das Label von diesem Designer draufgetan und dann kostet sie halt nicht mehr 20.000, sondern im Geschäft 3 oder 4 oder 5.000 Euro. Und erstens mal die Chuzpe, das zu haben, das zu machen, dann jemanden zu finden, der das kauft. Tatsächlich haben das damals gar nicht so viele Leute gekauft, aber die Frage, warum das dann aber trotzdem diese Ausstrahlung hat, also für mich zumindest ist das nachvollziehbar, weil es hat sich jemand damit beschäftigt, hat es sozusagen für sich umgestaltet und hat dem neues Leben eingehaucht und eine Geschichte dazu gegeben. Und ob diese Geschichte dann nachhaltig ist oder ob es dann vergänglich ist, das ist, glaube ich, das, was du meinst, dass Mode natürlich wahnsinnig schnell dann wieder, dann ist das wieder out, dann ist die Farbe Fuchsia wieder, keine Ahnung, nirgendwo und dann ist halt dann ist Türkis oder dann ist es schwarz oder monochrom. Aber trotzdem bewegt sich, ich spreche jetzt eher von Männermode, die bewegt sich trotzdem in relativ schmalen Linien. Also wenn man sich zum Beispiel die Bomberjacke anschaut oder auch eine Jeansjacke, das sind so Lederjacken, es kommt immer wieder und es ändert sich manchmal mehr, manchmal weniger, aber irgendwie bleibt die Essenz von diesem Teil erhalten und sie wird aber redefiniert und manchmal geht es ganz weit weg. Deswegen ist es, finde ich, diese Verbindung zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit, die mich fasziniert.
Das leuchtet. Was ich mir so als Frage noch aufgeschrieben habe, ist, kann man durch Mode auch irgendwie so ein bisschen Auszeit vom eigenen Ich nehmen, weil man schlüpft in ein anderes Outfit, man verwandelt sich auf eine Art. Also wirst du da auch zu einer anderen Person?
Also ich glaube, dass das super funktioniert. Also bei mir würde ich sagen, funktioniert es nicht, weil mir das einfach zu allumfassend interessiert. Aber es ist sozusagen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ging es eigentlich eher nie so drum, da so ganz extreme Sachen zu veranstalten, sondern eben das zu finden, wo ich mich wirklich wohlfühle und was mir gefällt. Aber diese Funktion ist total, also das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Funktion von Mode. Also wenn man es irgendwie faszinieren, ja eben diese Prototypen, diese jugendkulturellen Prototypen. Und ich glaube, man kann sich in so einer eben Guns N' Roses Jeansjacke, da kann man sich da fühlen wie der König der Welt oder kurz zumindest, oder man ist irgendwie geschützt. Und ich glaube,
das hat in der Volksschule damals, glaube ich, ganz gut funktioniert.
In der Volksschule, wow, das ist ja geil.
Ja, wenn man das Glück hat und ältere Freunde hat, dann
ja, genau.
Kriegt man das schon früher mit.
Ja, aber das ist, also ich finde ja, das ist eigentlich das Tolle, man kann sich nichts anziehen, was nicht irgendeine Wirkung hat. Und deswegen, ich finde, das ist beruhigend, weil dann kann man sich gleich eigentlich alles anziehen. Also wenn jemand jetzt einen Staubmantel anhat und Halbschuhe und eine Aktentasche, dann denkt man sich, aha, das ist ein spießiger Beamter oder das ist ein, keine Ahnung, Deutschlehrer, was ist ich was. Und nachdem das alles schon ausdefiniert ist, es ist schon toll, ich habe das nie so ausprobiert, aber ich glaube, dass das für viele Menschen dann wirklich wichtig ist, dass sie sich so eine Hülle. Also für jeden ist die Hülle wichtig, aber ganz besonders so, um sich zu schützen, um Signale auszusenden und vielleicht einen Menschen zu finden. Ich glaube, das ist inzwischen auch wichtiger geworden, wo man irgendwie so gleich, also Menschen, die, wo man das Gefühl hat, mit denen könnte man irgendwas zu tun haben, war begegnet.
Es gibt ja diese schöne Szene, die ja wiederkehrend ist mit diesem Bandfoto und den unterschiedlichen Jugendkultur-Accessoires jetzt quasi, wo sich dann manche total unwohl fühlen in ihrem Outfit von der Band und andere wahrscheinlich viel wohler. Also das ist, und wie sich das auch verändert, ist faszinierend.
Ja, und wie zum Beispiel sowas wie, also der Parker, meine Erfahrung, das ist halt was zum Beispiel so mit Mod-Kultur verbunden wird und so mit England und darauf können sich die meisten Menschen einigen. Auf eine Jeansjacke auch noch sehr viele. Lederjacke ist schon schwieriger, weil halt dieses Rocker-Ding und Bomberjacke ganz schwierig. Also das würde ich sagen, ist das Ranking, weil es irgendwie Bomberjacke immer noch so dieses Neonazi-Ding evoziert. Obwohl es ungerecht ist, aber ich verstehe das schon.
Es ist aber auch sehr schwierig, eine Lederjacke zu finden, kann ich aus eigener Erfahrung
sagen. Die gut ist.
Ja, ich habe noch immer keine.
Ja.
Ja, vielleicht wird es nochmal was.
Ja, das stimmt. Aber eben deswegen, das ist ja dann, aber dann ist es natürlich umso toller, wenn man eine findet. Ich bin auch noch nicht angekommen. Die tollste habe ich weitergeben.
Du schreibst dann noch so schön, modisch sein muss man können, diesen Satz. Und beschreibst so, was halt irgendwie möglich ist und was nicht möglich ist. Zum Beispiel zu klein ist schlecht, ein bisschen zu groß ist gut, kleine Flecken machen, glaube ich, nichts. Kann man das auch lernen, modisch zu sein?
Ja, ich glaube schon, dass man das lernen kann, indem man es einfach ausprobiert und indem man sich was traut. Und ich glaube, das ist so unterschiedlich, was jemand als gelungene Mode betrachtet. Ich glaube, dass man insoweit modisch sein lernen kann, als man was findet, wo man das Gefühl hat, dass es einen stärkt. Mhm. Und dafür lohnt sich das total, weil ich glaube, du kannst irgendwie, wenn man halt immer sehr auf Nummer sicher geht, was ich auch verstehen kann, dann ist das okay, dann ist es halt so auf Null gestellt. Mhm. Aber wenn man sich damit beschäftigt und da plötzlich denkt, ah ja, wirklich, das ist ja geil, das fühlt sich ja komplett anders an, wenn ich zum Beispiel einen Trenchcoat anhabe oder wenn ich die Haare anders habe oder wenn ich einmal keine Turnschuhe anhabe, dann weiß man zumindest, wie sich das anders anfühlt. Also das kann man schon lernen, ja klar, würde ich schon sagen.
Vielleicht noch abschließend, du hast ja auch ein neues Lied draußen. Wie hat sich das jetzt durch den Schreibprozess für das Buch, jetzt wieder Musik auch nebenbei fast zeitgleich erschienen, hat sich das Musikmachen jetzt auch durch das Schreiben vielleicht irgendwie verändert oder beflügelt sich das auch gegenseitig?
Es ist in dem Buch, sind da relativ viele Referenzen zu Songs, also zu eigenen Liedern und zu Songs von anderen Leuten drinnen. Und ich habe gemerkt beim Schreiben, das haben sich eigentlich erst bei manchen Songzeilen, wurde mir dann erst so bewusst, was das eigentlich ungefähr heißt. Mhm. Also wo das herkommt.
Von deinen eigenen
auch. Von den eigenen, ja. Also dass sich das irgendwie so verbunden hat. Es gibt explizitere Songtexte, die sich schon mit dem beschäftigen, aber dann gibt es ja Sachen, wo man gedacht hat, aha, irgendwie hat das miteinander zu tun. Und aus dem heraus oder in dieser Zeit ungefähr ist auch dieses Lied entstanden. Mhm. Und lustigerweise, das war mir davor noch gar nicht so bewusst, das ist ja Duett mit Katie Tunstall, heißt die, so einer Schottin. Und die sehr bekannt ist und die hat quasi bei diesem Later with Jules, bei dieser Fernsehshow, so einer BBC-Show, glaube ich, ist die dann eingesprungen für Nas, für diesen Rapper, und war aber total unbekannt. Okay. Und das war dann ihr Durchbruch. Mhm. Und dann hat sie, keine Ahnung, riesige Hits fabriziert und die hat erzählt, dass sie vor diesem Auftritt, also das war so Last-Minute-mäßig, und dann hat irgendwie der Manager oder irgendwer von der Plattenfirma gesagt, du musst jetzt das Lied spielen, das war aber noch gar nicht veröffentlicht. Und dann hat sie so ein Mohair-Wollpullover angehabt und hat sich vor dem Auftritt gedacht, naja, die langen Ärmel, ich schneide mal die Ärmel ab, und hat die Ärmel abgeschnitten und hat sich die Ärmel sozusagen als Leg-Warmers über die Schuhe getan, also hat sie da quasi am Unterschenkel gehabt. Und wie sie dann diese Geschichte gehört, aber immer dachte, das passt eigentlich ja ganz gut, dass wir jetzt gemeinsam dieses Lied in Zusammenhang mit dem Buch singen.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank dir.
Ich würde dir zum Abschluss noch ein paar ganz kurze Fragen stellen, gerne mit kurzen Antworten. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Immer wieder nach Berlin.
Aber welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Vergessen, wie er heißt. Warte mal ganz kurz. Vergessen, wie er heißt. Sehr verstört und geärgert. Yorgos Lanthimos vielleicht.
Der Oscar-Prämierte. Jetzt fällt dann ein Titel auch
nicht ein. Na eben der zweite, dieser mit diesen Episoden.
Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist heuer rauskommen, gell?
Ja.
Nobody? Nein.
Ja, irgend sowas. Ist es zu unspezifisch?
Yorgos Lanthimos ist generell verstörend.
Ja, aber die anderen waren, ich fand den einfach missbräuchlich.
Okay.
Ich habe den Titel vergessen. Könnt ihr nachschauen.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Puh, das schönste Lied der Welt. Das schönste Lied der Welt ist, wow. Das ist eine schwierige. Wahrscheinlich Halleluja von Leonard Cohen.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen? Neben Magic Man.
Ein spirituelles Buch, Karma von Sadhguru. Mhm.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
die Wahrnehmung davon, dass, dass es ein aufrichtiger Versuch war, dem Universum zuzuhören.
Und irgendwelche letzten Worte heute?
Ride the rhythm.
Vielen Dank.
Danke.
Das war der Musiker und Autor Florian Horvath. Sein erstes Buch Magic Man vom Zauber der Dinge ist diesen Herbst erschienen. Mein Name ist Philipp Dulle und ich bin Journalist und Podcaster in Wien. Mein Podcast heißt Was soll das alles? Und ich spreche mit Autorinnen, mit Filmschaffenden, mit Künstlerinnen, mit Musikerinnen, mit Menschen, die mich interessieren, über ihre Arbeit, ihre Leidenschaften und ihr Leben. Wenn euch die bisherigen Folgen gefallen haben, hinterlasst doch gerne eine Bewertung oder empfiehlt den Podcast gerne im Freundeskreis weiter. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.